Heute ist ein sehr glückverheißender Tag. Also eigentlich jeder Tag, den Krishna einschenkt, ist glückverheißend. Aber heute ist der Erscheinungstag von Sri Ramanuja Acharya. Das ist ein großer Vaishnava-Geweihter, den auch, also der ist in einer anderen Tradition als die Gaudiya Vaishnava-Tradition, aber der wird über alle Traditionen sehr hoch verehrt, Ramanuja Acharya. Und er hat gesagt, und das finde ich passt sehr gut für mich heute, wenn nichts funktioniert im spirituellen Leben, also wenn wir gar nicht vorankommen, dann, also Chanten funktioniert nicht, Entsagung oder was man sich alles so einfallen lassen könnte, wenn das alles nicht funktioniert, geht einfach in die Gemeinschaft von Devotees und setzt euch dahin. Mehr nicht. Und dann kann man spirituellen Fortschritt machen. Und deswegen bin ich sehr glücklich, heute bei euch zu sein und über Krishna sprechen zu dürfen. Das ist eine sehr glückverheißende Sache. Das Ding noch her. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Vishnupadaya Krishna Pishtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swamiti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gauravaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Anshakalpa Kumbhasya Kripa Sanyuga Eva Cha Paditanam Pavanivu Vaishnavi Bhyo Namo. So, ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, was, denke ich, sehr relevant ist für alle von uns. Und zwar das Thema Angst und Ängstlichkeit, Sorgen. Hatte jemand von euch in seinem Leben schon mal Angst vor irgendwas?
Ja.
Schon mal vorgekommen?
Ganz oft. Okay.
Oder mal andersrum, hat jemand noch nie Angst gehabt in seinem Leben? Hier meldet sich keiner. Es ist tatsächlich ein relevantes Thema heute, weil ich denke, die Welt ist heute sehr schnell geworden zum Beispiel, sehr unübersichtlich, sehr kompliziert und ja, vor allen Dingen schnell. Und viele Dinge sind unsicher, die vielleicht früher nicht so unklar waren für Menschen. Zum Beispiel, wenn Menschen früher so in den 50er Jahren aus der Schule gekommen sind, haben sie vielleicht gewusst, okay, diesen Beruf mache ich in dieser Company und dann bleibe ich für die nächsten 30 Jahre dort, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich in diesem Dorf. Das war, also allein diese zwei Sachen, was mache ich und wo bin ich, waren so stabil, dass man sich darüber nicht so viel Sorgen machen muss. Heute gibt es praktisch nicht mehr. Also vielleicht noch für welche, die älter sind, die das noch von früher wissen, also bis heute diese Art von Arbeit haben, da sieht man das noch, aber so die moderne Welt sieht ganz anders aus. Die Wirtschaftswelt hat sogar einen so eine Art Symbol dafür gefunden und die nennen das VUCA. Hat das schon mal jemand gehört?
Nein.
Noch nicht. Das ist ein Englisch, ist ein Akronym, also so eine Abkürzung. Das heißt Vieldeutigkeit, Unsicherheit, Komplexität, also Englisch Complexity mit dem C und A, Ambivalenz. Und so charakterisieren die Wirtschaftsforscher heute die Welt. Und also vieldeutig zum Beispiel, das ist interessant, das kriegen viele gar nicht so mit, wenn man zum Beispiel über WhatsApp oder diese ganzen Messenger kommuniziert, dann macht man eigentlich was, das war früher nie so gemacht worden. Nämlich man hat einen persönlichen Austausch mit einer Person über das Medium Text. Früher wurde Text verwendet, um Bücher zu schreiben und Wissen zu vermitteln. Und man geht in die Bibliothek, liest was. Aber heute kommunizieren wir sehr viel über Text. Und das bringt diesen Aspekt Vieldeutigkeit total in unser Leben. Wir lesen eine Nachricht, wir fragen irgendjemand, kommst du heute mit? Und er schreibt einfach so, nö, keine Zeit. Und da wir den vielleicht lange nicht gesehen haben, können wir denken, ja, stimmt jetzt irgendwas zwischen uns nicht? Also diese Vieldeutigkeit fällt uns oft nicht so auf, aber unterschwellig ist das sehr stark in dieser Textkommunikation, also und auch E-Mail. Also immer ist so ein Zweifel, ja, ist es so gemeint oder so? Lässt sich nicht vermeiden, weil man das Gesicht nicht sieht, man hört die Stimme nicht und so weiter. Und das ist nur ein Aspekt. Und so gibt es viele Dinge heute, oder dass die Welt sehr kompliziert geworden ist. Also allein wenn man eine Waschmaschine kaufen will, habe ich vor 2 Jahren erlebt, das ist so schwierig, da nicht die falsche zu kaufen und nicht viel Geld auszugeben und dann in 2 Jahren nach Ablauf der Garantie feststellen zu müssen, das Ding geht nicht mehr, weil es raucht auf einmal oder so. Ist gar nicht so einfach. Und weil es gibt einfach Millionen von Angeboten. Früher gab es vielleicht weniger davon. Also es gibt in vielen Aspekten diese Unsicherheit, die Angst. Also was ich sagen möchte, es gibt Angst oder Unsicherheit, wir haben ja verschiedene Begriffe dafür, in verschiedenen Bereichen in unserem Leben. Und also nicht nur, ja, abends gehe ich mal irgendwo lang und fürchte mich an der einen Ecke nach der Arbeit, weil es da so dunkel ist. Ne? Dann hat man vielleicht kurz Angst und jetzt im Sommer ist es okay, weil es ist ja hell. Aber alles okay, ich habe keine Angst sonst. Ne? Also es ist schon Unsicherheit, Unbestimmtheit, das prägt unser Leben. Und die Folgen davon könnten wir mal besprechen. Was meint ihr so? Also ich würde vielleicht mal unterteilen, was das praktisch für einen Unterschied macht in unserem Leben, wenn wir Angst haben oder ängstlich sind. Und dann gibt es vielleicht auch Folgen für unser spirituelles Leben. Was meint ihr so? Was sind denn so im praktischen Leben Nachteile von Angst? Was bringt das mit sich?
Dass man was verliert.
Das ist eine Angst vor, dass man was verliert. Ich meine so, also das wäre ein Beispiel dafür. Was gibt's denn für Folgen von Angst? Gibt es irgendwas, was vielleicht schlechter läuft, wenn man ängstlich ist?
Wir verpassen gute Gelegenheiten, weil wir Angst haben, sie wahrzunehmen.
Ah, genau, wir verpassen gute Gelegenheiten. Noch jemand? Irgendwas?
Ich wollte auch so sagen, es bringt halt so Zögerlichkeit oder Schreckhaftigkeit mit, also es stört das Vertrauen. Oder?
Mhm. Noch jemand was? Wir brauchen ganz viele Ideen.
Wir erstarren.
Wie bitte?
Wir erstarren.
Erstarren, ja, das ist ähnlich, ne? Also so, man kommt nicht zu dem, was man machen möchte vielleicht.
Eingeschränkte Lebensqualität.
Eigentlich, wie meinst du das? Hast du ein Beispiel dafür?
Ja, dann bin ich ja, wenn ich Angst habe, dann bin ich ja gehemmt. Dann kann ich mich nicht so ausdrücken, wie ich mich normalerweise ausdrücke. Ich habe weniger Freude in meinem Leben und dadurch dann auch natürlich weniger Lebensqualität.
Man fühlt sich auch nicht so gut dann, ne? Mhm. Okay, noch irgendwelche...
Angst zerfrisst die Seele.
Zerfrisst die Seele?
Ja, so war es bei mir. Ich hatte als Kind schon immer Angst.
Meine?
Ich denke, dass es auch körperliche Beschwerden mit sich zieht. Also Angst ist ja eine Emotion, aber die macht dich auch körperlich krank.
Mhm.
Also verschiedene körperliche Krankheiten gibt es.
Ja. Die, ja.
Das ist eine Art Abkopplung aus seinem Ganzen, aus der Gesellschaft. Von der Gesellschaft und... halt damit viel deswegen ist das.
Du meinst, dass man sich so zurückzieht und das Gefühl hat, ja, es ist mir alles zu wild, ich mache lieber meinen... Ja, es gibt auch Menschen, die sind so, die ziehen sich viel zurück, deswegen, weil es zu viel wird alles. Ja, was Malini gesagt hat, da gibt es, wollte ich gerne drauf zurückkommen, da gibt es eine Forschung dazu, dass Menschen, die, also in der psychologischen Forschung, Menschen, die so um die Armutsgrenze herum leben, dass die, also ist bekannt, dass die eine geringere Lebensdauer haben, also nicht alle, aber im Schnitt, ne? Es gibt welche, bei denen trifft das weniger zu, bei manchen mehr. Und ein Grund dafür ist, dass sie Sorgen haben. Also das super komplizierte Forschung, die möchte ich euch jetzt nicht langweilen damit, warum man das genau darauf zurückführen konnte, aber das lässt sich sagen. Und also ein Grund war, weil sich dann durch die Sorgen verändern sich bestimmte Hormone auch physisch im Körper und benachteiligen dann die Lebensdauer des Körpers. Ne? Also wie gesagt, nicht für alle, aber für manche kann das zutreffen. Naja, es gibt also ganz viele Nachteile. Also Angst ist nie so gut. Ne? Und gibt es vielleicht im spirituellen Leben Punkte, wo Angst hinderlich, schädlich sein könnte?
Wenn man Angst hat, Service zu machen, wenn man Angst hat, das falsch zu machen. Also eigentlich heißt es ja, ne, was man Service machen soll, das bringt eher Nähe zu Krishna. Mhm. Und wenn man aber von Angst geplagt ist, denke ich, hat man vielleicht ständig Angst, etwas falsch zu machen und macht deswegen keinen Service.
Vielleicht, weil es so viele Regeln gibt, so, da macht das nicht? Oder wie meinst
du? Ja, das zum Beispiel, Angst vor den Regeln, aber vielleicht auch, wenn jemand sagt, auch kannst du vielleicht den Service machen? Und nee, ich kann das nicht gut und habe vielleicht Angst, das zu machen und mach es deswegen nicht. Also, weißt du, ich gehe nicht ja, drauf ja. zu, auf den Service, sondern ziehe mich zurück.
Ja, ja. Hat doch jemand eine Idee?
Allgemein Angst vor der Hingabe, wenn ich immer wieder zu kann, ich mache es am Morgen erst, also, oder am Montag, oder am ersten.
Ja?
Vielleicht auch, man hat Angst, ein Opfer für Krishna zu machen, weil man vielleicht was verlieren könnte.
Ah, ja. Ich habe dich, glaube ich, übersehen,
ne? Also vielleicht täuscht man sich durch einen Einzustand auf dem Weg zum geistigen Leben, indem man sich nicht mehr als Seele wahrnimmt, sondern als Körper sozusagen, und dadurch ist das sozusagen ein Zwischenwandrhythmus auf dem geistigen Weg, also nach vorne.
Das ist interessant, darauf kommen wir später noch zu sprechen, auch das ist ein interessanter Punkt. Sage ich später noch was dazu. Sada, du hast noch? In der Bhagavad Gita nimmt Krishna auch ab und zu das Wort Angst in den Mund. Weiß jemand, welcher Vers da ganz bekannt ist, wo er über Angst spricht? Also, ich weiß es nicht auswendig. Welchen Vers meinst du? Und was sagt er da? Weiß jetzt nicht. Also, musst jetzt nicht extra raussuchen. Oder... Du kannst dir raussuchen und währenddessen können wir vielleicht noch eine andere Idee sammeln. Weiß noch jemand eine andere?
Wahrscheinlich. Genau. Von Religion auf, fürchte dich nicht.
Genau. Genau, den meinte ich. Da sagt Krishna, und das hängt auch mit dem zusammen, was du vorhin gesagt hattest, gib dich doch einfach mir hin und mach nicht so viele andere Sachen. Okay, danke. Fürchte dich nicht davor, was folgt, wenn du dich mir hingibst. Ich beschütze dich, ne? Also hab keine Angst. Dann sagt Krishna auch. Also es ist ein wichtig, und das, dieser Vers ist, sagen manche, ist der wichtigste Vers der Bhagavad Gita und auch die Essenz und Schlussfolgerung der Gita, nämlich, dass man einfach einpünktlich auf Krishna vertrauen sollte in seinem Leben und alle anderen Arten von Schutz aufgeben sollte. Und was uns davor hindern kann, ist Angst. Sonst würde Krishna das nicht ansprechen, wenn es nicht ein Thema wäre. Ja, und was kann man denn so machen, ne? Gegen Angst? Ne? Da haben sich natürlich viele mit auseinandergesetzt. Jeder hat da so seine Strategien, ne? wie man mit Unsicherheit umgeht. Ne? Manche gehen pumpen, ne? ins Fitnesscenter und fühlen sich dann vielleicht selbstbewusster. Also haben nicht. Weichen der Angst aus, dass andere einen nicht akzeptieren, so wie man ist vielleicht. Dann kann man kann ganz viel Geld anhäufen, das kann einen vor Existenzangst so ein bisschen, kann sich da ein bisschen entfernen davon. glaube, die meisten haben ziemlich viel Angst, wenn sie viel Geld haben. Aber also um das, also das, man hat dann irgendwann Angst, das alles zu verlieren, wenn es sehr viel wird, weil dann auch andere sich für interessieren langsam. Ja, man kann, was sie rausgefunden haben zu diesem Punkt, den ich vorhin erwähnt hatte, wenn Leute Angst haben, weil sie einfach so viele, so wenig Ressourcen haben im Leben, sprich arm sind und deswegen ständig so Sorgen haben, da gibt es eine Strategie, die Leute anwenden, die heißt Shift and Persist, also wechseln und durchhalten. Und das ist wie so eine Haltung, die die Menschen einnehmen, wo sie dann einfach sagen, ach, das macht nichts, dass ich jetzt dass ich jetzt kein neues Auto kaufen kann, die so eine alte Karre ist irgendwie cool. Ne? Also man wächst, man hat so das Talent, das Positive zu sehen. Das ist so dieses Shift-Part und Persist einfach ist der andere Part, wo man, wo es einem gelingt, Sinn in den Dingen zu sehen, die einem passieren. Das ist natürlich als religiöser Mensch generell einfacher, Sinn zu sehen in Dingen. Aber es gibt auch nicht religiöse Menschen, die es anscheinend können. Die sehen einfach Sinn drin. Ja, es hat irgendeinen Sinn, weil dann bin ich in dieser tollen Nachbarschaft zum Beispiel. Ich habe gute Freunde hier und wenn ich so reich wäre, dann hätte ich die nicht. Ne? Also man kann immer Sinn finden. Und Leute, die das können, von denen wird da haben sie nachgewiesen, dass die, für die dieser Effekt nicht gilt, dass wenn sie arm sind, dass sie dadurch weniger gesund sind und so weiter. Also die können das damit neutralisieren. Ja. Das hat natürlich alles seine Grenzen. Ne? Also man wird nicht komplett angstfrei werden mit irgendwas, was man in dieser Welt tut. Und da komme ich jetzt auch zu dem Punkt, oder man kommt eigentlich automatisch zu der Frage, ja, wo kommt denn Angst eigentlich her? Hat jemand eine Idee, wo Angst herkommt? Nein.
Fehlendes Vertrauen.
Fehlendes Vertrauen in?
In Krishna als religiöser Mensch oder in Gott als religiöser Mensch. Und als Atheist denke ich fehlendes Vertrauen in, ich denke, in das Weltgeschehen überhaupt. An mir, mit mir meint es niemand gut. Also so fehlendes Vertrauen in sich selbst, ja? In eigene Kräfte, eigene Fähigkeiten. Und aber auch in Menschen hier in umgeben, denke ich.
Aber als Kind weißt du ja nicht, da hast du ja auch schon Angst.
Na, deine Eltern, dann vertraust deine Eltern nicht.
Ja, auch.
Ja, es ist so. Dann
ja, ja, es ist so, wenn du Eltern, gute Eltern hast.
Ja.
Serge, was hast du für eine Idee?
Ich denke, dass es anfängt beim Angst vor Tod.
Angst vor Tod?
Nicht verstehen, was halt, also von der Illusion, dass halt jetzt alles aufhört und dann ist alles sinnlos und dann sind alle aus. Und dann hat man Angst, glaube ich, vor. Also halt kommt es mehr und mehr und.
Außerdem versucht, Angst verursacht Panikattacken.
Wie bitte?
Angst verursacht Panikattacken.
Ja, das stimmt. Ja? Oder unter anderem.
Ja.
Ja, das, was uns jetzt interessiert, ist die Frage, woher kommt Angst? Hm?
Ich möchte noch was anderes sagen. Ich glaube, dass man Angst hat, wenn man viele schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Dass man die nochmal machen muss, zum Beispiel.
Genau, dann verliert man das Vertrauen.
Ja, dann verliert man auch Vertrauen, ja, das stimmt auch. Also Angst führt auch in der Weise zu noch mehr von dem, ne? Nadine, du hast eine Idee?
Ja, ich glaube, es ist einfach nur noch so eine Ergänzung. Also ich denke, das ist das fehlende Vertrauen in alles, was gesagt wurde. Die Ursenz von Angst ist halt so dieses sich getrennt fühlen halt von bestimmten jeweiligen Situationen, die man halt annehmen kann. Also für uns ist halt Krishna getrennt, also von sich getrennt fühlen von seinem Ursprung, sagen wir mal so.
Okay. Sada?
Ich würde das Gleiche sagen, auf eine andere Art und Weise. Wenn man egozentrisch ist, hat man Angst, weil dann alles auf mich bezogen ist, habe ich Angst, dass meine Wünsche nicht erfüllt werden, dass die Menschen mir Leid zufügen, dass die Menschen sich nicht so verhalten, wie ich das will und so weiter.
Ja, es kommt also vieles und auch das kommt sehr nah, was worauf ich zusteuere gerade. Wollte wissen, interessiert euch, was Srimad Bhagavatam sagt, woher Angst kommt? Also es ist ein hochphilosophisches Statement, müsst ihr euch ein bisschen anschnallen und so einen Lasermind aktivieren. Sorry, mich interessieren solche Sachen, deswegen habe ich diesen Vers ausgewählt, der hat mich schon immer interessiert und den, auf den bin ich vor kurzem wieder gekommen. ist, der taucht im 11. Kanto auf, wo Krishna zu Uddhava spricht. Das ist, glaube ich, innerhalb der sogenannten Uddhava Gita. Es gibt ja Bhagavad Gita, kennen alle von uns. Und dann gibt es noch so eine Art Sequel, Fortsetzung, Uddhava Gita. Das ist nochmal, geht es nochmal tiefer in die Bhakti-Philosophie rein, eigentlich. Deswegen 11. Kanto sehr lesenswert für alle, die so ein bisschen philosophisch denken und da auch eine Bereicherung sich wünschen in dem Bereich. Also, Angst entsteht, sagt Krishna. Nee, Entschuldigung, wer sagt das eigentlich? Das sagt einer der neun Yogendras oder sind es 12? Neun, Entschuldigung. Das sind eine Gruppe von großen Heiligen und die unterweisen einen König, der ihnen Fragen gestellt hat über spirituelles Leben. Und er fragt sie unter anderem auch dazu und sie sagen, Angst entsteht, sobald ein Lebewesen, also jetzt mal konzentrieren, sobald ein Lebewesen sich aufgrund seines Vertieftseins in die äußere illusionierende Energie fälschlicherweise als identisch mit dem materiellen Körper auffasst. Wenn ein Lebewesen sich auf diese Weise vom Herrn abwendet, vergisst es auch seine eigene wesensgemäße Stellung als ein Diener des Herrn. Dieser verwirrende, angsterfüllte Zustand wird durch die illusionierende Energie des Herrn namens Maya bewirkt. Das geht dann noch weiter, der Vers, aber das ist das Statement. Also, ich übersetze nochmal, oder in einfache Worte. Angst entsteht, wenn man mit der materiellen Welt Kontakt hat. Sprich, das ist eine andere Art zu sagen, lässt sich nicht vermeiden. Und das fand ich so interessant, weil wir versuchen ja, das Thema auf so verschiedene Weise zu bearbeiten für uns, oder damit umzugehen oder halt unsere Ängste zu überwinden, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen oder was auch immer. Aber sobald wir uns mit dem materiellen Körper identifizieren und denken, wir sind ein Teil dieser Welt, ich komme hierher, ich komme aus Berlin, ich komme aus Kroatien, ich komme aus wo auch immer her, ich komme hierher, dann ich bin ein Teil davon. Sobald wir das machen, müssen wir Angst haben. Und das hängt einfach damit zusammen, weil die Welt so ist, wie sie ist. Ist gar nicht irgendwie, ist nicht unser Fehler, dass wir dann Angst haben. Ne? Weil Dinge sind hier unbeständig und unvollkommen. Also und unvorhersehbar für die meisten von uns. Die Halbgötter haben ein bisschen mehr Überblick über das, was ihnen passieren wird, aber Menschen sehr begrenzt. Und das ist einfach normal. Und da gibt es auch ein interessantes Statement von Hamsa Avatar zu den vier Kumaras. Hamsa Avatar ist eine Form von Krishna, der ist als Schwan erschienen, so weiß wie Kunal Bihari. Im Hamsa Avatar Outfit heute. Also Krishna hat durchaus Geschmack. Er nimmt auch manchmal Form von schönen Tieren an und hat in dieser Situation die Form eines Schwans angenommen, um Philosophie zu erklären für vier Heilige, die sind sehr philosophisch drauf, also die vier Kumaras, und haben einen sehr scharfen Intellekt. Und sie haben ihn eine Frage gestellt. Ne? Wie kann das sein? Also wie kriegen wir das hin, dass wir unseren Geist, also unser Denken und unsere Emotionen, wie kriegt man die getrennt von den Sinnesobjekten? Also, das ist wieder eine sehr philosophische Frage. Ne? Also, das heißt, wie kann ich nicht immer verlangen nach äußeren Dingen? Ne? Wie kriege ich das hin? Und sie verstehen halt, der Geist geht eine Verbindung ein mit den Sinnesobjekten, zum Beispiel, ich sehe da Eiscreme. Ne? Und der Geist weiß sofort, welche Sorten er will, ne? Und welche nicht so gut sind, und, ne? Und wie man da jetzt einen Termin kriegt in der Woche, dass man da dran vorbeifahren kann an der Eisdiele und dann sich ein Eis holt, ne? Und das ist, warum fragen die sowas? Das ist halt der essentielle Punkt im Yoga, dass man frei wird von Verlangen nach äußeren Dingen, weil solange man abhängig ist in seinem Glück und in seiner Zufriedenheit von äußeren Dingen, kann man nicht glücklich sein. Und deswegen stellen die so eine Frage. Und Hans Avatar sagt, dass Jungs, das geht nicht. ihr könnt, also er hat es anders ausgedrückt, aber das könnt ihr nicht machen. Der Geist ist natürlicherweise in den Sinnesobjekten drin und die sind natürlicherweise im Geist. Es ist nicht möglich, die beiden zu trennen. Das ist interessant, oder? Mhm. Intelligente Menschen, und da hat er sich so ein bisschen, geben deswegen beides auf und lassen die Identifikation mit beiden hinter sich, sozusagen, hat er gesagt. Wie bitte?
Mit den Sinnesobjekten?
Die geben deswegen beides auf, das heißt den Geist, also die Identifikation mit dem Geist, als auch mit den Sinnen. Die beschäftigen sich nicht, wie kriege ich die beiden auseinander, sondern die lassen beides links liegen. Und das ist eigentlich das Gleiche, was vorher gesagt wurde in dem Vers. Also sobald ich Kontakt habe mit der materiellen Energie und mich identifiziere mit diesem Körper, mit diesem Geist und denke, das bin ich, und dann ist man daran gebunden, dass die Dinge passieren, die in dieser Welt halt passieren. Unter anderem Angst, und man ist angehaftet und man möchte äußere Dinge. Ne? Das ist ganz normal, also no problem. Man muss es nur hinter sich lassen. Ne? Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil, wie macht man denn das? Also es ist ja, denkt da jetzt nach einer Lösung auf einer hohen Ebene. Ne? Sehr gesagt, kriege ich hin. Ist machbar. Chant Hare Krishna, be happy. Da kommen wir später auch noch zu dem Punkt. Das ist genau der Punkt. Also man kann jetzt ganz, und da gehe ich jetzt auch weg von diesen ganzen philosophischen Grundlagen, man kann versuchen, mit Philosophie sich das zu erarbeiten, ne? Ich distanziere mich, ne? Ich bin immer aloof, bin immer in jeder Situation distanziert und versuche immer daran zu denken, dass ich eine Seele bin, ne? Und dass ich eigentlich kein Teil dieser Welt bin. Funktioniert eine Zeit lang. Also ich weiß nicht, wer es von euch mal probiert hat, so tagsüber. Schwierig. Gerade wenn man so mit anderen spricht, dann oder irgendwie viel zu arbeiten hat, also sehr schwierig. Und Krishna sagt auch in der Gita im 14. Vers, im 7. Kapitel, diese materielle Energie, also all das, worüber wir bisher gesprochen haben, ist sehr schwer zu überwinden. Und wenn Krishna das Wort sehr in den Mund nimmt, dann ist das nicht, also der ist nicht so eine Plappertasche wie ich vielleicht, oder dass ich zu viele Adjektive verwende. Ne? Also der meint das schon mit sehr, ist praktisch unmöglich, heißt es. Kann man nicht überwinden aus eigener Kraft, aber wenn man sich mir hingibt, dann ist es sehr leicht sogar. Dann ist es sehr leicht. Und das ist eine gute Neuigkeit. Da kommen wir nämlich einen Schritt weiter in unserem Thema, wie werden wir frei von Angst? Man muss sich irgendwie Krishna hingeben. Wie machen wir das? Da gibt es eine. Also ein Beweis, oder erstmal so angegangen, vielleicht ein Beweis dafür, dass es funktioniert, ist eine Begebenheit mit Srivas Thakur, über den wir vor ein paar Tagen gehört hatten, im Dharma-Schloss. Kennt jemand Srivas Thakur nicht? Also ich meine es nicht persönlich, aber hat noch nie was über Srivas Thakur gehört?
So ist richtig? Einer von sechs Goswamis.
Einer von Panchatattva, also ein Gefährte von Chaitanya Mahaprabhu. Srivas Thakur kennt, glaube ich, jeder schon mal gehört irgendwie, ne?
Der jüngste von allen.
Genau. Und also er hatte zu der Zeit, wo Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip lebte, hatte er ein Haus, in dem sich alle Vaishnavas dort getroffen haben. Und sie waren war eine relativ kleine Gruppe von Devotees, obwohl die Stadt relativ viel bewohnt war. Es waren sehr viele gelehrte Menschen dort. Und Jai, Shri Jagannath, Bali, Subhadravi, Ki,
Jai,
Shri Gorintai, Ki, Jai. Und also es waren zwar sehr viele Gelehrte, es war ein Gelehrtenzentrum in ganz Indien damals, Navadvip, aber die waren größtenteils keine Devotees von Krishna, es waren eher atheistische Philosophen, die halt, so also wie ich vorhin angedeutet habe, versucht mit Philosophie und Meditation der Lage Herr zu werden. Und es gab eine ganze Kultur von Logik und Argumentation in dieser Stadt. Und dort wohnen Schrebers und die Weichenhaus und die haben sich immer in seinem Haus getroffen und haben Sanketan gemacht. Also sie haben gechantet hinter verschlossener Tür in seinem Hof. Und weil sie wollten keine Außenseite reinlassen, weil es war auch ein sehr angespanntes Klima zu der Zeit. Es hat nämlich ein muslimischer Herrscher dort geherrscht. Nicht, dass es grundsätzlich ein Problem wäre, aber damals war es eins. Die waren sehr brutal in ihrem Vorgehen gegen die Hindus. Also alles, was anders war, wurde irgendwie bedrängt, geschlagen, Steuern auferlegt, bei den kleinsten Anlässen. Also die haben zum Beispiel, nur mal um eine Idee zu geben, wie die drauf waren, also das habe ich aus einer Vorlesung von einem Geschichtslehrer, die haben zum Beispiel Kühe getötet, ja, ist nichts Neues, aber die haben das Fleisch von den Kühen in den Brunnen geworfen, wo die Hindus ihr Trinkwasser rausgeholt haben und das hieß, und die haben das halt getrunken und dann kamen sie, schaut mal. Und für die Hindus, muss man dazu wissen, heißt das halt, aus ihrer Religion ausgeschlossen zu werden, weil die waren gleichzeitig auch sehr streng mit sich, mit ihren eigenen Mitgliedern, sobald da irgendwas nicht stimmte, aber du bist keiner von uns mehr. Und dann die wollten ja irgendeine Religion haben und dann sind sie halt Moslems geworden. Also das waren deren Konvertierungsmethoden, also sehr kostengünstig. Und also so waren die und alles Mögliche. Und in dieser Atmosphäre hat Shivas Thakur gelebt mit diesen ganzen Devotis und die hatten halt Angst, dass irgendwas, das kann jeden Moment irgendwas passieren mit uns. Und insbesondere als dann Chaitanya Mahaprabhu Devoti geworden ist und zurückkam von seinem spirituellen Meister und in Navadvip anfing, mit denen zusammen Kirtan zu machen, in Shrivas Thakurs Haus. Es war abends sehr laut in der Nachbarschaft, weil die haben gesungen bis in die Puppen für Krishna. Und er hat laut gerufen und Devotis haben Mahamantra mit zurückgerufen und so konnten die Nachbarn manchmal nicht schlafen und haben sich beschwert zum Teil, manche haben sich gefragt, was machen die da, also es gab sehr unterschiedliche Reaktionen darauf und manche waren freudvoll, viele waren eher also kritisch, manche waren auch recht bösartig. Auf jeden Fall, was passierte, nach einer Zeit hat sich ein Gerücht verbreitet, dass der Gouverneur damals, er hieß Kasi, oder ich glaube, das heißt Gouverneur, dass der das davon mitbekommen hat, dass sich da so eine Aufwallung vom Hinduismus ergibt und deswegen ein Boot mit Soldaten geschickt hat, um den Chaos zu machen. Und die Nachbarn haben dann gesagt, ja, ich wusste es doch, wir hätten das unterbinden müssen die ganze Zeit. Wir hätten ihnen sagen sollen, seid ruhig, sonst kommt der König. Und so haben sie gesprochen. Und Shrivas Thakur hat es mitbekommen und er war in Chaitanya Bhagavat steht, er war simple-hearted, also sehr einfach und hat im Sinne von, er hat den Sachen geglaubt und die schon ernst genommen, wenn sowas gesagt wurde, oh, da ist was. Und da hat er sich Sorgen gemacht. Und hat dann an einem Tag sehr intensiv den Deti in seinem Haus von Nisingadev verehrt, mit einer Puja, mit Räucherstäbchen, mit Ghee-Lampen, Blumen, Girlanden. Und also zu Nisingadev betet man, wenn eine Gefahr ist. Also nicht nur, aber das machen Devotis insbesondere, wenn sich einer Gefahr ausgesetzt fühlen, dann beten sie und nehmen Zuflucht bei Nisingadev. Und das hat er gemacht. Und da kam auf einmal hat auf einmal an der Tür jemand geklopft. Also lauter, so richtig krumm, krumm. Er hatte so ein Haus mit Innenhof und da gab es halt ein Tor, was dann Eingang war für die ganzen unterschiedlichen Bereiche des Hauses. Und an der Tür hat es fürchterlich laut geklopft. Und da hat jemand gerufen, was machst du da? Was machst du, Shrivas? Und er dachte, das sind die Soldaten hier vom Kasi. Das war's. Ne? Und lass mich rein. Und ich bin's, ich bin gekommen und das hört, das ist doch nie mein Pandit, der da spricht. Und in dem Moment, bam, weiß nicht, ob er sie eingetreten hat, auf jeden Fall ging die Tür auf. Und Nimai Pandit, den er bisher als Devoti nur gesehen hat und als den ekstatischsten Tänzer in seinem Hof jede Nacht, der stand auf einmal da in einer vierarmigen Form in seiner Tür und hat sich ihm gezeigt. Und hat gesagt, ich bin doch da, hab keine Angst. Und Srinivas Thakur hat Gebete dargebracht und ja, muss man sich mal vorstellen, also wir verehren ja auch alle Krishna, stell dir mal vor. Oder zum Beispiel Gauranga opfert gerade jetzt, stell dir mal vor, Jagannath springt auf einmal vom Altar, also Gauranga, was? Gauranga, hä? Na was denn, ist doch klar, dass ich mich bewegen kann und was hast du denn da? Zeig doch mal, also, muss man sich mal vorstellen. So. Oder Malini geht zu Hause an ihrem Altar vorbei, auf einmal ruft, Malini, mach doch mal Kirtan wieder für mich. Dann muss unglaublich ekstatisch sein. Also, oh mein Gott, wow. Muss das Leben eigentlich ändern. Ne? Und Srivas Thakur hat dann halt gebetet, ja, also wenn sogar dein heiliger Name lässt alle Angst verschwinden, aber jetzt, wenn du persönlich vor mir stehst, ja, was, wovor soll ich dann noch Angst haben? Und das, ja, diese Offenbarung hat Krishna ihm halt gegeben. Und es heißt so, dass, also Rupa Goswami schreibt in seinem Bhakti-Rasamrita Sindhu im ersten Kapitel, dass wenn man Bhakti-Yoga ausführt, also reine Bhakti, also das ist was, das kann jeder Anfänger auch machen, reine Bhakti, nach seiner Definition, wer nicht weiß, was das ist, fragt die älteren Devotis hier im Tempel. Wer das macht, das hat sechs verschiedene Folgen oder Ergebnisse. Wenn man, und für den Devoti, der auf der Anfängerstufe ist, sind es insbesondere zwei. Weiß jemand, was diese beiden sind? Vielleicht schon mal gehört. Das eine heißt Shubhada, das andere heißt Klejagni. Und das erste heißt, dass alles in meinem Leben plötzlich auf zauberhafte Weise Glück verheißen wird. Ja, der Augenblick kommt und bringt Jagannath was. Also alles wird auf einmal Glück verheißen in meinem Leben, indem ich rein Bhakti-Yoga ausführe. Und das zweite ist Kleshagni, also Agni heißt Feuer und Klesha heißt Leid. Also, und damit ist alles Leid in dieser Welt gemeint. Es wird verbrannt. Also man hat das auf einmal in einem größeren Abstand um sich rum, wenn man Bhakti-Yoga ausführt. Hat jemand schon mal die Erfahrung gemacht? Ich glaube, die meisten von uns, oder? Wenn man im Kirtan chantet, oder wir haben bald wieder 8 Stunden Kirtan, gerade bei solchen Veranstaltungen merkt man, wow, also ich... ist alles okay. Ne? Also es ist gar nicht so schlimm, als wie ich manchmal denke. Und das ist eine Folge von diesem Bhakti-Yoga. Und das ist für jeden Anfänger zugänglich. Und für Fortgeschrittene natürlich auch. Und noch mehr. Sprich, wir müssen irgendwie Bhakti ausführen und dann können wir auch frei werden von dieser Furcht, die uns ständig ummantelt, wie so ein dunkler Mantel. Und Sri Ram sagt auch, ist im Ramayana festgehalten und das wird im Chaitanya Charitamrita auch zitiert, als Vers: Es ist mein Versprechen, dass wenn man sich mir nur einmal aufrichtig hingibt und sagt, ab diesem Tag bin ich dein und zu mir um Mut betet, werde ich dieser Person sofort Mut verleihen und er oder sie wird von diesem Tag an in Sicherheit sein, sagt Sri Ramachandra. Das hat er gesagt, als Bibishan, der Bruder von Ravana, der böse war, sagen wir mal einfach, sehr böse. Aber Bibishan war ein Devoti und er kam zu einem Zeitpunkt zu zu Rahmen hat sich ihm hingegeben. Und die Devotis um Rahmen waren sich nicht so sicher. Ja, was ist das für einer? Hat einen Dämon hier, hat Zähne und sieht aus wie ein Rakshasa. Ne? Das sieht halt so aus. Ne? Und er ist auch ein Devoti geworden gewesen und schon immer. Und hat sich halt Ramachandra hingegeben. Und das hat dann, was ich gerade vorgelesen habe, hat Ramachandra dann gesagt zu seinen Devotis: So bin ich. Ich nehme das sofort an, wenn jemand einmal sagt, jetzt gehöre ich zu dir, jetzt bin ich einer von dir, und gebe ihm Schutz. Was man allerdings, wer aufmerksam zugehört hat, was man da raushört, ist eine Bedingung. Ne? Man muss aufrichtig Zuflucht nehmen. Ne? Also die Frage ist so ein bisschen, kann ich diese ganzen Bhakti-Sachen in den Tempel gehen, chanten zu Hause mit Devotis zusammen, Srimad Bhagavatam lesen, kann ich das irgendwie mechanisch machen und das bringt dann, schützt mich dann vor Angst oder geht das vielleicht nicht? Und eine sehr enge Gefährtin von Krishna sagt, nee, läuft nie, Königin Kunti, meine ich, und sie sagt, sagt zu Krishna in dem Vers im Bhagavatam, das ist im 8. Kapitel vom 1. Kanto, und sie sagt: Mein Herr, dir kann man sich sehr leicht nähern, jedoch nur, wenn man materiell ernüchtert ist. Wer auf dem Weg des materiellen Fortschritts ist und danach strebt, sein Leben durch ein angesehenes Elternhaus, großen Reichtum, gute Bildung oder körperliche Schönheit zu verbessern, kann sich nicht mit aufrichtigen Gefühlen an dich wenden. Also da wird auch, sie sagt da auch, okay, aufrichtig muss man sein. Und nicht nur das, sie sagt auch, woran es liegen kann, dass man gerade nicht aufrichtig ist. Nämlich, dass man wieder dieses Festhalten an, das bin ich. Ne? Und deswegen muss ich mich jetzt hier, ich muss mich irgendwie verbessern in dieser Welt. Und klar, jeder vernünftige Mensch trifft Vorkehrungen in seinem Leben, dass er hat einen vernünftigen Lebensentwurf, ne, dass genug Geld da ist, auch wenn man nicht mehr arbeiten kann und so weiter, das meine ich nicht. Es geht darum, ich muss irgendwie mein Leben besser machen mit mehr Geld, und der Freundeskreis dort ist eigentlich viel cooler und da muss ich muss irgendwie rein. Ne, oder mir fällt gerade nichts ein, also vielleicht euch fallen vielleicht andere Beispiele. Ne, so dieses Verlangen nach, ich muss mich besser situieren und dann geht es mir besser, dann bin ich glücklicher, dann habe ich ein besseres Leben, weil ich materiell besser dastehe. Ja, und das muss man hinter sich lassen, sonst kann man sich an Krishna nicht aufrichtig wenden. Warum? Weil Krishna, er weiß ja, dass all diese Dinge für uns nur zeitweilig sind und dass wir letztlich nie ohne eine Beziehung zu ihm glücklich werden können. Solange wir das vermuten, dass wir es können, sehen wir ihn auch nicht so richtig, wie er ist. Nämlich, dass er genug ist für uns. Ja, und das ist auch so in Liebesbeziehungen vielleicht. Also wenn dann nicht klar ist, ob der eine Partner so voll committed ist. Ne? So, zum Beispiel sein Heiratsantrag immer so, mache ich nächstes Jahr, mache ich nicht. Immer irgendwie ist da irgendwas. Ne? Und die Partnerin oder der Partner weiß nie so richtig, ja, reiche ich dem überhaupt? Ne? Also das funktioniert nicht. Ne? Also da kann keine enge Beziehung. Und Krishna ist genauso, er bleibt dann eher auf Distanz, wenn man so sich nicht sicher ist. Ne? Was heißt denn das jetzt, sich Krishna hingeben? Das klingt ein bisschen abstrakt manchmal, oder? Also geht es euch auch manchmal so? Gebt euch Krishna hin. Ein bisschen abstrakt. Bhaktivinoda Thakur, ein wichtiger Lehrer in unserer Schülernachfolge, hat das für uns ein bisschen aufgegliedert. Es gibt sechs Haltungen oder sechs Wege, die man einschlagen kann, wenn man sich Krishna hingeben möchte. Und habt ihr bestimmt schon mal gehört, also der eine ist erstmal Demut, ja, dass man annimmt, dass man nur ein kleines Teil ist von Krishna und dass man so abhängig ist von ihm, vor allen Dingen das. Und dann, dass man Dinge macht, die förderlich sind für das Näherkommen zu Krishna, dass man Dinge sein lässt, die nicht förderlich sind, also dass man auch merkt, das hält mich jetzt schon seit Jahren ab, ne? Immer wieder mache ich das, ne? Ja, dass man irgendwann versteht, okay, das möchte ich nicht mehr zwischen mir und Krishna haben, ne? Dass man die Sachen sein lässt. Dann Krishna als seinen einzigen Erhalter annehmen. Also dass Krishna sorgt für uns und nicht unser Chef oder unsere Frau oder unser Mann oder wer auch immer oder unsere Freundin, sondern Krishna letztlich sorgt er für uns, ihn als unseren einzigen Beschützer auch anzunehmen und sechstens uns ihm völlig hinzugeben. Das sind so, kann man als Stufen sehen zum Teil, aber eigentlich ist es sind so Aspekte von Hingabe. Also was ist denn das genau? Das ist genau das, diese Sachen. Und das ist schon näher an so einer Handlungsebene. Also was kann ich tun? Also ich kann bestimmte Dinge sein lassen. Fällt jedem was ein, oder? Was kannst du sein lassen? Da brauchst du es nicht sagen. Was kannst du sein lassen, um Krishna näher zu kommen? Also jedem fällt was ein. Also mir fallen viele Dinge ein bei mir. Und jeder hat dann eine Idee. Oder was könnte ich machen, damit es mir das Krishna-Bewusstsein ein bisschen leichter fällt? Oder dass ich direkt Krishna näher komme vielleicht sogar. Was könnte ich ändern, positiv in meinem Leben? Fällt einem auch was ein. Ne? Und das ist, von daher ist es schon recht konkret, was Bhaktivinoda Thakur vorgeschlagen hat. Und wem das zu kompliziert ist, es gibt einen Aspekt von den sechs, der gilt als, also der verkörpert das Ganze, ne? Also dieses Zuflucht nehmen. Und zwar Krishna als einzigen Beschützer und Erhalter annehmen. Das ist der Kern von Sharanagati, heißt es. Englisch hört man oft Surrender. Eine schwierige Übersetzung, also hat noch andere Konnotationen drin, die zum Teil negativ sind. Also es lässt sich schwer übersetzen, das Wort Sharanagati. Das heißt letztlich Zuflucht finden, unternehmen bei jemandem. Und Krishna als einzigen Beschützer anzunehmen, das ist so der Kern von dem, was wir machen müssen. Damit unsere Bemühung, frei zu werden von Angst, erfolgreich ist. Oder unsere Bemühung, spirituell Fortschritt zu machen. Oder Hare Krishna zu chanten. Also damit diese Dinge fruchten und wirklich, ne, dass da Power drin ist, das geht am besten, wenn man diese Haltung hat. Krishna ist mein, ja, also ich habe zwar heute viel zu tun, aber Krishna ist eigentlich mein Chef, nicht der oder der. Und deswegen nehme ich jetzt diese 10 Minuten, die ich noch habe, die investiere ich jetzt für ihn. Ne? Nicht für jemand anders oder für etwas anders. Und chante zum Beispiel mit dieser Haltung: Krishna, du bist das Zentrum in meinem Leben. Und all das, was ich tue, ist eigentlich letztlich dafür bestimmt, dir näher zu kommen. Und wenn man diese Haltung hat, dann ist das Chanten zum Beispiel wird effektiv. Weil dann ist es nicht mehr so, ja, vielleicht, ne, Krishna-Bewusstsein ist auch nett. Ist so ein Teil meines Lebens. Ne? Aber es sollte eigentlich sich andersrum entwickeln, mehr und mehr, dass wir Teil werden von Krishnas Welt. Und Krishnas, oder allgemein gesagt, Gottes Wünschen, uns mehr da in diesen Fluss begeben von Gottes Wünschen. Und das kann jeder machen. Es gibt natürlich fortgeschrittene Devotis, die können das in einem sehr großen Ausmaß. Und wir staunen manchmal, oh mein Gott, da macht er jetzt noch mehr Service. Und schon, der ruht sich gar nicht aus. Und dann den Tag noch und den, macht so viel. Das muss ja nicht unsere Stufe sein, auf der wir sind. Aber jeder kann diesen kleinen Schritt machen. Ja, im Grunde sehe ich so, ne, Krishna ist das Wichtigste in meinem Leben. Und deswegen mache ich jetzt das hier, was ich kann. Das kann jeder. Es gibt immer so kleine Schritte, die man machen kann. Ja, und dann, Ja, also wenn dann so dieses Zögern, so kann ich das oder will ich es überhaupt, wenn das nicht mehr da ist, dann fühlt sich Krishna auch angesprochen. Ne? Das ist, also Bhakti no Thakur, also derselbe Autor sagt, oder hat gefragt, wessen Gebete hört Gott? Wir können sagen, ja, natürlich von jedem. Ne? Also in gewisser Weise stimmt das auch. Gott hört jedermanns Gebete. Aber er hört vor allen Dingen die, sagt Bhakti no Thakur, von denen, die halt dieses Sharanagati praktizieren. Und da hört er, oh ja. Der hat wirklich verstanden, dass er von mir abhängig ist und jetzt ruft er mich, natürlich bin ich da. Also ist ja, ich habe ja gesagt, dass er es machen soll. Ich sage ja in der Gita, fürchte dich nicht, ich beschütze dich, dann muss ich jetzt da sein. Also Krishna ist nicht unzuverlässig. Er ist total, der steht zu seinem Wort. Und ja, und wir können ja mal, ich hatte gedacht, wir machen ein kleines Experiment, so zum Schluss. Ich hatte ja gesagt, spirituelle Praxis ist so ein Punkt, ne, der, was uns, habe ich nicht gesagt, wollte ich sagen. Ein Punkt, der, damit wollte ich auch abschließen, der uns helfen kann, mehr in diese Haltung zu kommen, weil es ist manchmal schwierig zu sagen, ja, hab doch mal diese Einstellung. Ne? Also manchmal ist man einfach so ein bisschen stumpf, ne, oder will gerade nichts. Man will einfach nur rumliegen oder nichts tun oder was auch immer. Ne? Und jetzt diese hingebungsvolle Haltung zu haben, das geht nicht so auf Knopfdruck. Ne? Und deswegen ist es für Devotees, die das wollen, ne, die in diese Beziehung mit Krishna rein wollen, ganz wichtig, eine spirituelle Praxis zu haben. Also spirituelle Praxis heißt, es gibt ja diese lange Liste von Rupa Goswami, ne, 64 Sachen, die wir machen können, um Krishna näher zu kommen. Dann wiederholt er nochmal. Und das ist nur der Überblick. Ne? Da gibt es dann noch Facetten. Er gibt nur einen Überblick. Sprich, man kann viel machen. Man muss nicht alles machen. Es gibt davon 5, die er besonders betont. Weiß, oder würde jemand von euch sagen, dass er die zusammenkriegt, wenn ich fragen würde, ob er sie weiß? Oder jemand, der 4 oder 3 davon zusammenkriegt? Kulibari, okay. Sag mal, wer sind das?
Im Heiligen Namen leben, oder zum Tempel kommen.
Ja.
Den Heiligen Namen schenken, die Devotees-Gemeinschaft haben, Srimad Bhagavatam lesen. Mal 4.
Deities dienen?
Genau. Deities dienen, genau. Das wäre der 5. Also diese 5, die betont Rupa Goswami ganz besonders. Und er wiederholt die sogar nochmal. Und ja, diese Art von Dichter oder Schriftsteller, die wiederholen sich nur, wenn sie es nicht aus Versehen machen. Ne? Also das heißt, wichtig, guckt hin. Und er sagt dann selbst, ein absolutes Grünohr im spirituellen Leben, wie ich zum Beispiel, kann, wenn er eins dieser 5 macht, alle 5 macht oder nur eins davon macht, kann spirituelle Ekstase empfinden, also so eine Art Anziehung zu Krishna empfinden. Selbst ein Anfänger, wenn er eins dieser 5 macht, ne, also in dieser Haltung, wie wir es auch besprochen hatten. Und ja, und dort muss man irgendwo schauen, also wenn man jetzt sich interessiert, ne, okay, spirituelle Praxis, ne, da würde ich jetzt gern mich bemühen, dann muss man auf diese 5 schauen, sozusagen. Weil das sind so die bringen's, ne? Und insbesondere wird halt hervorgehoben, als mächtigste von all diesen, wissen die meisten von uns, ist halt das Chanten von Hare Krishna in der Gemeinschaft von Devotees. Und das bringt am meisten so diesen Kontakt mit Krishna. Und dann wird man halt glücklich, weil Krishna ist glücklich, dann wird man automatisch glücklich und frei von Angst. Sowas wie Angst. Ich habe mal geguckt, ob eine der 64 Eigenschaften von Krishna vielleicht Freiheit von Angst ist, aber habe ich nicht gefunden. Und ich habe dann auch gedacht, ja, warum auch? Das ist gar kein Thema. Er hat nur positive Eigenschaften. Weil angstlos zu sein ist ja eher was. Er hat das nicht. Ne? Aber er ist natürlich frei von Angst, aber er hat nur positive Eigenschaften. Also, und wenn man mit so jemandem Kontakt hat, dann wird man automatisch furchtlos. Und ich dachte, wir machen ein kleines Experiment am Ende. Ich würde Nandini bitten, kurz in Kirtan zu leiten, und ich würde euch alle bitten, und mich selbst, mit dieser Haltung, Krishna, du bist mein einziger Beschützer, ich möchte letztlich zu dir, mal zu chanten. Einfach mal ausprobieren und wir gucken mal, ob das hilft. Ne? Also, das würde ich jetzt mal kurz ausprobieren mit euch. Also, ganz schnell. Also, vielleicht so 5 Minuten. Und dann gucken wir mal.
Thank you. draufsetzen und mal ganz laut rufen: Shri Jagannath Mahadev Subhadra Devi Ki
Jai!
Shri Jagannath Mahadev Subhadra Devi Ki
Jai!
Shri Jagannath Mahadev Subhadra Devi Ki
Jai!
Shri Gaur-Nitai Ki
Jai!
Gauranga! Und jetzt schaut mal jeder links und rechts neben euch und ob, wie sehen die Gesichter aus? Super. Niemand fürchtet sich, wenn er in Krishnas Gemeinschaft ist. Also, ich möchte euch danken für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben für Fragen und Antworten. Also hoffentlich Antworten. Hat jemand eine Frage zu dem, was gesagt wurde? Oder Kommentar oder Kritik oder... Kunda wie Hai.
Den Kommentar, den ich öfter bringe. Du hast gesagt, den Punkt von König Kunti gebracht, dass man materiell
ernüchtert
sein sollte. Ich denke, es ist gut, das nicht zur Bedingung zu machen, oder wenn man sieht, oh, ich habe ja noch materielle Wünsche oder ich habe noch Ziele oder sowas, dass man sagt, oh, dann lasse ich Krishna-Bewusstsein sein und mache was anderes. Mhm. Ja, sondern eigentlich gibt es für Bhakti keine Voraussetzung. Und auch, soweit ich gehört habe, Bhakti ist die eigentlich. Aus sich selbst raus, da gibt es keine Bedingungen, man muss nicht ins Sachsen. Es gibt im zweiten Kanto auch den Vers, wo man sagt, egal ob man jetzt keine Wünsche hat oder voller Wünsche ist oder von allem losgelöst ist, man soll immer Krishna verehren.
Ja.
Man soll sich nicht fertig machen und sagen, ich gebe alles auf, weil ich habe ja noch Wünsche, deswegen gehe ich lieber nicht zu Krishna, sondern zu jemand anderem.
Ja, finde ich eine wichtige Ergänzung, danke. Also, weil das ist, als könnte so rüberkommen, dass solange man noch materielle Wünsche hat, brauchen wir gar nicht erst anfangen, weil das bringt dann irgendwie nicht so richtig was. Ne? So ist es, glaube ich, aber auch nicht zu verstehen, was sie da sagt, sondern...
Deswegen bringe ich den Punkt lieber nochmal.
Ja, genau. Also und der Vers, der das balanciert, ist eigentlich genau der, auch den Kunda Bihari, dieses Akama, Sava, Kamama, also egal, ob man alle Wünsche hat, gar keine, oder ob man sich einfach nur Befreiung wünscht und seine Ruhe haben möchte, man soll immer Krishna verehren, das ist immer gut für den. Ja, danke. Ich habe deinen werten Namen leider...
Iman.
Okay, hi Krishna.
Ich möchte auch nochmal was zur Angst sagen, weil die Angst kommt ja auch daher, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das Haben wichtig ist. Und wir alle wissen, wir können diesen Ansprüchen gar nicht erfüllen. Wir laufen irgendwie so ein Glamour-Girl rum, wir haben kein Auto und. Und wenn wir in dieser Leistungsgesellschaft sind und können die nicht erfüllen, dann kommt Angst. Weil wir es nicht schaffen, wir fühlen uns minderwertig. Und durch die Minderwertigkeit können wir dieses Gefühl zu Gott nicht entwickeln. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass wir ja nicht der Körper sind. Wir sind nur Bewusstsein, eine allumfassende Seele in Krishna. Weil wir das begriffen haben, dass der Körper völlig im Sonnenjahr nur 8 Sekunden zählt, dann fällt auch dieses Minderwürdigkeitsgefühl und diese Angst weg, dass wir einfach nur sein können und damit dann auch in Krishna wachsen können. Dann sind wir nicht mehr gebunden an diesen Körper.
Stimme ich dir total zu. Ich glaube, du kamst ein bisschen später, ne? Ich hatte, bevor du kamst, habe ich einen Vers aus dem Bhagavatam zitiert, der genau das sagt, eigentlich. Also, aber es ist gut, dass du uns nochmal dran erinnerst, weil das war auch so, ist auch vielleicht eine gute Stelle, nochmal eine Zusammenfassung zu geben. Also, Angst ist eigentlich nicht vermeidbar in dieser Welt, gerade heute. Und wie wir sie überwinden können, ist halt, dass wir auf die spirituelle Ebene kommen, letztlich. Und das geht am besten mit der, also das der Hauptpunkt eigentlich, von dem, was ich sagen wollte, indem man sich ernsthaft an Krishna wendet. Und das geht am leichtesten mit einer spirituellen Praxis, also das wäre so in der Nutshell nochmal. Ja, aber danke, dass du das nochmal rausbringst. Ich hatte da hinten dich zuerst gesehen. Ja. Ja, da gibt es zum Beispiel die Also wird es nicht so direkt diskutiert, so im Sinne von einer Abhandlung mit den und den Argumenten, aber es taucht auf. Zum Beispiel, wenn der, als der, gab es einen Bananenhändler in Navadvip, von dem hat Chaitanya Mahaprabhu immer eingekauft. Und der, würde ich sehr gerne erzählen, das ist die Geschichte, aber ich glaube, reicht die Zeit nicht, um dem das würdig zu besprechen. Aber er war ein sehr einfacher Mensch. Und also im Sinne von, er war jetzt nicht groß gebildet und so, aber war ein sehr großer Devotee und hat, hat eigentlich kaum so viel verdient durch seine Bananenverkäufe, dass er um die Runden kommen könnte, und hat dann auch noch die Hälfte von dem, was er verdient hat, der Verehrung von Mutter Ganga gegeben. Und Chaitanya Mahaprabhu hat immer bei ihm eingekauft und deswegen standen die sich nahe. Das wusste aber kaum jemand. Und als Chaitanya Mahaprabhu hatte einmal sich auf den Altar gesetzt und sich offenbart, dass er Krishna ist, und hat allen Devotis Segnung gegeben. Und an einem Punkt wollte er dann diesen Devotee, der ist Shridhar, der Bananenverkäufer, und er wollte den gern auch eine Segnung geben, und er war aber nicht da, weil vielleicht niemand zu dieser Veranstaltung eingeladen hatte, er war einfach nicht da, ihn kannte niemand. Und da hat er gesagt, Shridhar, wo ist Shridhar? Und da hat er den gesagt, sucht, geht ihn suchen. Ja, das ist da in dem Bananenhain, da wohnt er irgendwo. Und ihr werdet ihn, ja, wo? Er wird ihn schon hören dann. Und okay. Und sind die Devotees los und haben ihn dann gesucht und sind zu dem Bananenhain gegangen und haben dann gehört, dass jemand ganz laut Krishnas Namen ruft. Und die Nachbarn haben sich auch schon beschwert bei den Devotees. Ja, das ist der. Der ist so arm, der hat nichts zu essen, deswegen ruft er die ganze Nacht. Nervt. Aber die dachten, der ruft, weil er arm ist. Aber der hat Krishna gerufen, weil er so viel Hingabe hatte. Nicht, weil er Hunger hatte. Und also so ein großer Devotee war das, der die ganze Nacht damit verbracht hat. Und dann ist er zu, jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, manchmal macht man so kleine ekstatische Ausflüge, wenn man über Krishna spricht. Das ist erlaubt. Das ist jetzt an der Uni wäre das nicht gut, oder an einem öffentlichen Vortrag. Da muss man sich an Skripte halten und an andere Vorgaben. Aber so im Tempel sehe ich es nicht als meinen Fehler. und der ist dann zu Mahaprabhu hin und hat sich verneigt, und dann hat Chaitanya Mahaprabhu ihm gesagt, bring mir Gebete da. Und der konnte, ich weiß nicht, ob er überhaupt lesen konnte oder so, und der wusste halt überhaupt nicht, was er machen soll in der Situation, und hat dann gesagt, ja, was kann ich schon sagen, ich bin so ein Einfacher. Und dann hat Mahaprabhu gesagt, durch meine Segnung kannst du alles sagen. Du bist so ein großer Devotee, du bist der gelehrteste von allen hier. Und in dem Moment ist die Mutter der Gelehrsamkeit, also Saraswati, ist auf seine Zunge, hat sich da manifestiert, heißt es. Und er hat dann wunderbare Gebete dargebracht, die sind sehr lesenswert, auf jeden Fall, also sehr, sehr powerful auch. Dann ging das halt. Also mit anderen Worten, man muss einfach die Segnung von Krishna sehen. Also wenn man für den Service aufgefordert wird von Krishna, dann heißt es eigentlich, dass er auch sieht, wem er diese Bitte gibt. Ne? Er fragt ja nicht dich zum Beispiel, einen Service zu machen, und weiß gleichzeitig nicht, dass du es eventuell nicht kannst. Also sowas gibt es bei Krishna nicht. Er ist ja an deinem Herzen und dazwischen und überall. Also das heißt, wenn er dich bittet, was zu tun, dann musst du es machen. Weil du hast die Segnung auch und die Unterstützung dann von Krishna. Was natürlich auch wichtig ist, die Segnung von Devotees einzuholen. Manchmal wartet Krishna auch darauf, dass man das macht, bevor man selber handelt. Ich habe hier Krishna, hat mir gesagt. Ne? Solange man die Segnung von Devotees nicht hat, ist es schwierig, irgendwas zu tun. Das ist aber auch eine Art, wie Krishna seine Segnung letztlich gibt, über diesen Weg. Ne? Also von daher, man kann eigentlich alles schaffen, wenn man eine Segnung dafür hat. So, beantwortet das irgendwie die Frage? Okay, gut. Ich glaube, zeitlich sind wir soweit an einem guten Punkt angelangt, um hier zu beenden. Also danke nochmal für eure Aufmerksamkeit und Mangala. Oh, das tut mir leid. Probably your good name again. I always keep forgetting it.
Shubesh.
Shubesh, hi Krishna, please.
My question.
Yes.
You always speak of you are not the body, you are the soul, and things like that. I mean, that's what I hear, I'm sorry. But I recollect the words from the Bible saying that the body is the temple, and you should worship, I mean, you should clean your body, you should, you know, mm-hmm. take care of your body. And also you spoke of fear, but I think overcoming fear wisely is very important, because I think the grass is green on the other side, and there could be more danger if you just overcome the fear blindly. And I think in this Kali Yuga, I think there's more fear because of negative spiritual energy around it. So I think it's more fearful in these days than it was before because of the negative energy. So many killings and so many adverse killings, conflicts, wars and stuff like that. So basically, the question is, if this is not your body, then what is it? And if you don't overcome...
If it is not what?
If you say this is not your body, right? It's your soul, the conscience.
Well, I mean, I'm not saying what the teachings say, that we are the soul and we have a body. We are not living in the...
But you still have to kind of respect...
I sollte vielleicht Deutsch
temple,
sprechen.
Like the temple of God, right? Like the temple. That's what
Bible says. Yeah, yes. I will answer in German and Mangal can... So, die Frage war im Wesentlichen, wie unser Verhältnis zum materiellen Körper sein soll, der ja auch als Tempel des Gottes beschrieben wird an manchen Stellen. So, that's basically the question, huh?
Yes.
Ja, so, also all das, was gesagt wurde, schließt ja nicht aus, dass man sich ordentlich um seinen Körper kümmert und um seine Familie oder um Dinge in dieser Welt. Das schließt da alles mit ein. Es gibt ja auch Devotees, die Politiker sind zum Beispiel und Verantwortung übernehmen. Und all das schließt das nicht aus. Also, das ist eigentlich ein extra Thema.
No, my second question was, do you overcome fear wisely or you just overcome fear just because you have to overcome fear?
Aha. Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. I'm not quite sure if I get the question right.
Well, there are two ways to overcome fear. You overcome fear. Just overcome fear. Or you overcome fear wisely.
Ah, okay. Also man kann Angst, also die Frage ist, kann man Angst einfach ignorieren vielleicht? Oder ne, einfach irgendwie wegschieben? Oder kann man es auf eine weise Art und Weise machen? Ja. Die weise, sinnvolle Art und Weise ist, dass man Krishna bewusst wird und sich Krishna bewusst wird. Und dann kann man Angst hinter sich lassen. Und das macht man halt Schritt für Schritt und auf eine vernünftige Weise und begibt sich nicht in Situationen, die sinnlos sind oder letztlich gegen Baum laufen. Also ganz normal Common Sense. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt auch beenden. Wir können vielleicht später nochmal sprechen, weil ich glaube, ich treffe deine Frage nicht. Und dass wir an der Stelle aber den Programmverlauf weiterlaufen lassen. Trotz dessen, dass es vielleicht noch woanders Fragen gibt. Okay. Vielen Dank. Hare Krishna.